das sieht Gott ähnlich. Oder auch der nächste Schritt, der sieht Gott ähnlich. Junge Eltern haben immer wieder mit einem Phänomen zu kämpfen. Kaum bringen sie ihren Nachwuchs in die Gemeinde und die Tante schaut in den Kinderwagen rein, hören sie auch schon diesen Ausruf: Oh, der sieht aber ganz aus wie der Papa oder wie die Mama. Was für eine Ähnlichkeit. Und diese Augen, dieses Gähnen und dieses Bäuerchen, ganz wie der Opa. Und wenn die Kinder dann Teenager sind, dann stellen sie sich bei dieser Bemerkung die Frage, ist das jetzt ein Kompliment oder ist es eine Beleidigung? Wem willst du ähnlich sehen? Wem willst du ähnlich sehen? Das, was ich anschaue, das prägt mich. Das, was ich anschaue, das geht in mich ein. Manchmal sieht man das sehr deutlich an Hundebesitzern. Die Frage bleibt ja hier, wer hat sich wem angepasst? Ja. Wem willst du ähnlicher werden? Dem Fernseher oder deinem Computerspiel, dem, was du darin siehst? Oder Gott? Wenn jemand zum Glauben kommt, dann wechselt er sein Herrchen. Ein neuer Herr tritt in sein Leben rein, Jesus Christus, und jetzt hat er einen prägenden Einfluss auf das Leben. Und Jesus ähnlicher zu werden, diesem Herrn ähnlicher zu werden, das ist das Beste, was deinem Leben passieren kann. Und das ist auch das Beste, was den Menschen um uns herum passieren kann. Davon bin ich überzeugt und deswegen predige ich das Evangelium von Jesus Christus, das uns frei macht, ein ganz neues Leben zu führen, wie wir es gerade gesungen haben. Was sich durch den Glauben verändert, beschreibt der Apostel Paulus im Epheserbrief. Ich lese uns einige Verse vor. Ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht und der Herrschaft, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist. Damit meint er den Satan. Zu ihnen gehörten auch wir alle einmal, als wir noch von den Begierden unseres Fleisches beherrscht wurden. Wir folgten dem, was das Fleisch und der böse Sinn uns eingaben, und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns wie die anderen. Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Jesus Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und hat uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Dadurch, dass er in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er in den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet. Nicht aus eigener Kraft, Gott hat es geschenkt. Nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir. In Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Heute blicken wir mit Paulus zurück auf die Menschen in der großen Hafen- und Handelsstadt Ephesus, in der heutigen Türkei gelegen. Wir achten dabei weniger darauf, wie sie zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Wir achten vor allem darauf, was sich durch den Glauben bei ihnen verändert hat, wie sie jetzt Jesus Christus ähnlicher geworden sind. Schauen wir als erstes auf die radikale Verwandlung in ihrem Leben. Mein erster Gedanke heißt: Tote leben. Paulus schreibt es so direkt: Ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Eine erschreckende Aussage, oder? Vor allem dann, wenn wir das auch auf uns beziehen. Ohne Jesus bin ich tot. Ohne Bekehrung zu Jesus Christus bist du tot. Ohne den Heiligen Geist hast du das ewige Leben bei Gott nicht. Harte Aussage. Ich möchte mit diesen Aussagen aber jetzt niemanden Angst machen oder drohen. Ich stelle einfach nur fest, so ist es. Wenn jemand Jesus Christus nicht hat, dann hat er auch das Leben nicht. Das ist so, als würden zwei Leute im Regen stehen, da sagt der eine zum anderen: Du bist nass, weil du keinen Schirm hast. Ist das jetzt eine Drohung mit dem Regen? Nein. Es ist nur eine Feststellung, was dem anderen fehlt und dass er deswegen die Auswirkungen auch zu spüren bekommt, die das Wetter jetzt einfach hat. Paulus benennt es hier einfach so und sagt: Du bist ohne Jesus vom Leben getrennt. Du bist vom Leben getrennt, weil du zu einem anderen gehörst. Und er beschreibt es: Ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht. Und der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist. Zu ihnen gehörten wir auch alle einmal, als wir noch von den Begierden unseres Fleisches beherrscht wurden. Wir folgten dem, was das Fleisch und der böse Sinn uns eingaben und waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie alle anderen auch. Das war unser Zustand. Eine gottlose Lebensweise führt immer weiter in die Gottlosigkeit hinein und bindet dich darin fest. Und wer darin festgebunden ist, der wird sich darum auch wiederum so verhalten. Und das ist ein Kreislauf, der uns immer wieder neu versklavt. Und weil es daraus keinen Ausweg gibt, den wir uns selbst schaffen könnten, darum nennt die Bibel das Tod. Getrennt von Gott. Du kannst dich zwar zu guten Taten bemühen, aber es wird dir nicht gelingen, in Gottes Augen gut zu sein. Trotz größter Anstrengungen bist du in diesem Zustand tot und verloren. Jetzt beschreibt die Bibel diesen Zustand nicht mit: Du bist etwas krank oder du bist geschwächt oder unvollkommen oder entwicklungsfähig. Nein, die Bibel beschreibt es so deutlich und sagt: Da ist kein göttlicher Funke in uns, den wir entzünden können und irgendwie zum Leben erwecken könnten. Die Bibel beschreibt den Menschen nicht wie ein krankes Huhn, das man aufpäppeln muss. Sie beschreibt uns wie ein totes Huhn, tiefgefroren. Ich habe euch mal eins mitgebracht. Ich mache euch jetzt mal vor, wie Religiosität funktioniert. Ich spreche also zum Huhn. So, liebes, tiefgefrorenes, totes Huhn. Mach dir mal ein paar warme Gedanken, damit du auftauchst. Sing dich in Stimmung. Rück doch zusammen mit anderen lebenden Hühnern. Und dann spür, wie in dir selbst das Leben neu erwacht. Oh, bald wirst du wieder laufen können. Und wenn du deine Übungen weitermachst, dann schaffst du es vielleicht mit Anstrengung und mit Meditation, dass du irgendwann auch noch fliegen kannst. Was denkt dieses tiefgefrorene Huhn? Es denkt nichts, es hört es ja noch nicht einmal. Das ist Religion. Das ist der Versuch einer Selbstwiederbelebung durch religiöse Aktivitäten, durch Meditation, durch Handlungen, durch irgendwelche Dinge, die ich versuche, gut an Gutem zu tun. Ich möchte etwas zum Leben erwecken, was doch tot ist. Was wird passieren bei diesem tiefgefrorenen Huhn? Es wird mit der Zeit auftauen und verfaulen. Aber es wird niemals aus sich heraus wieder lebendig, egal wie sehr ich an dieses tote Huhn appelliere. Tod ist tot. So ähnlich beschreibt die Bibel unseren Zustand. Im Blick auf das göttliche Leben sind wir Menschen ausnahmslos alle durch die Sünde tot. Wir haben es nicht in uns. Und wir können es uns auch nicht selbst geben. Natürlich kannst du auch ohne Glauben anständig leben. Und ich bin froh, dass Gott sei Dank sehr viele Menschen in dieser Welt das auch tun. Aber trotz aller Anständigkeit bleiben wir für das ewige Leben bei Gott tot. Jetzt fällt auf, dass Paulus diese Verse an die Gemeinde in Ephesus in der Vergangenheit geschrieben hat. Er formuliert, ihr wart tot. Das bedeutet, es hat sich etwas verändert. Es gibt einen Weg heraus. Heute seid ihr es nämlich nicht mehr. Heute seid ihr lebendig. Und so wie es bei einem toten Huhn ein mächtiges Wunder braucht, dass es wieder lebendig wird, genauso ist es auch bei geistlich toten Menschen. Es braucht ein Wunder, dass sie dieses neue, dieses ewige Leben bekommen. Und da kommt jetzt Gott ins Spiel. Und er sagt, bei mir muss niemand tot bleiben. Niemand muss gottlos bleiben. Niemand muss taub bleiben für das Reden Gottes. Dem hoffnungslosen Zustand von uns Menschen setzt Gott sein großes Aber entgegen. Und dieses Aber, das Gott spricht, setzt die Wirklichkeit des geistlichen Todes außer Kraft. Und so schreibt Paulus weiter, Gott aber, trotz dieses elenden Zustandes, Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Aus Gnade seid ihr gerettet. Habt ihr es gehört? Aus Gnade seid ihr gerettet. Und alle, die schon gerettet wurden, von denen will ich jetzt mal ein lautes Halleluja hören, oder? Aus Gnade sind wir gerettet. Was für ein Geschenk, oder? Ich war ein totes, tiefgefrorenes Huhn. Aber durch Gottes Zuspruch bin ich lebendig geworden. Und ich kann sogar fliegen bis in Gottes Ewigkeit hinein. Halleluja. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Das ist unvorstellbar. Aus Gnade bin ich gerettet. Tote Leben, so ist Gott. Und warum? Weil er voller Erbarmen ist. Er ist reich an Barmherzigkeit, so wird es in einer anderen Übersetzung formuliert. Er hat Mitleid mit uns und er sieht uns, wie wir im Kreislauf des Todes gefangen sind, wie wir Böses tun und wie wir Böses erfahren. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit und sagt, ich will nicht, dass ihr in diesem Zustand fest sitzen bleibt. Er ist voller großer Liebe, so schreibt es Paulus. Und er liebt diese geistlich toten Menschen und sieht, was aus ihnen werden kann, wenn sie neues Leben von ihm bekommen. Und deswegen, aus dieser Liebe heraus, wirkt Gott ein Wunder an uns. Er gibt uns das, was wir selbst nicht haben und was wir selbst niemals machen können, nämlich Glauben. Und jeder, der die Predigt von Gottes Liebe hört, der bekommt von Gott auch diese Möglichkeit zu glauben. Es wahrzunehmen, es aufzunehmen und es anzunehmen. Wer Gottes Wort hört, der kann antworten. Das unterscheidet uns jetzt wirklich von einem toten Huhn. Wenn Gott uns anspricht, können wir reagieren. Dann kann etwas Neues geschehen. Und Gott spricht uns an und sagt, glaube an mich, und gleichzeitig wirkt er in mir diesen Glauben, dass ich ihm vertrauen kann. Das, was er von mir fordert, das gibt er mir selbst, dass ich es tun kann. Klingt kompliziert, oder? Eigentlich kann man es nicht begreifen. Aber das Gute ist, wir müssen es auch nicht begreifen. Du musst nur einfach antworten, Herr, ich will dir glauben, hilf meinem Unglauben heraus, ich kann es von mir aus nicht. Und dann wird der Glaube dich retten. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann und etwas auf sich selbst einbildet und sich auf die Schultern klopft. Ha, ich hab's gemacht. Kein aufgewecktes Huhn wird jemals sagen, Mensch, war ich so klasse, dass ich tiefgefroren so fest glauben konnte und jetzt fliege ich wieder. Nein, Glaubende werden immer nur staunend sagen, danke Vater im Himmel, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum, aber jetzt kann ich glauben und ich weiß, dass alles neu ist und dass ich jetzt lebe. Tote leben, das sieht Gott ähnlich. So handelt er. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter mit diesen wiederbelebten Menschen. Jetzt sagt er, ihr sollt nicht nur mein Leben haben, sondern ihr sollt auch mein Leben leben. Ihr sollt auch in eurem Verhalten jetzt mir ähnlich werden. Das neue Leben, das ich euch gegeben habe, soll jetzt aufblühen. Es soll Gestalt gewinnen. Es soll an euch zu erkennen sein. Das sieht Gott ähnlich. Es reicht ihm nicht nur, dass er sagt, schön, wenn ihr einmal bei mir im Himmel seid, sondern noch schöner, wenn ihr jetzt schon dieses neue Leben lebt und anders werdet. Und deswegen der zweite Gedanke aus diesem Text, lebendige Handeln göttlich. Paulus schreibt weiter, seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus mit diesem neuen Leben dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Die Auferweckung in ein neues geistliches Leben, das war uns selbst unmöglich. Und die guten Werke, die Gott jetzt von uns erwartet, die sind für uns auch unmöglich. Wir können es nicht. Aber möglich wird beides durch Jesus Christus, weil wir in ihm eine neue Schöpfung sind, weil Gott seine Kraft in unser Leben hineingelegt hat, deswegen können wir auch anders. Josef Müller erzählt in seinem Buch Ziemlich bester Schurke, wie er ohne Gott von Geld besessen war. Immer mehr, das war seine Devise. Und er hat von vielen Leuten Geld eingesammelt, hat ihnen versprochen, ich gebe es euch vermehrt zurück. Und am Schluss war alles Geld weg und er hatte nichts und er landete im Knast. Und dort im Gefängnis lernte er Jesus kennen. Und er kam zum Glauben und sein Denken wurde verändert. Und jetzt kann er mit wenig auskommen. Und die Einnahmen von seinem Buch, sagt er, die gibt er komplett an seine Gläubiger zurück, wobei sein Buch so oft verkauft werden müsste, die haben keine Chance, ihr Geld zu kriegen. Wir können anders werden. Dort, wo wir Jesus kennenlernen, besteht die große Chance, anders zu werden. Er wird unser Herr. Und jetzt führt er unser Auge, unsere Hand, unser Herz. Er macht unser Herz weich, er gibt uns Demut, uns zu entschuldigen. Er gibt uns Geduld, wo wir doch längst aus der Haut gefahren werden. Er ist es, der unser Leben neu gestaltet, nicht wir. Gottes Aufgabe ist es, das neue Leben uns zu geben und unsere Aufgabe ist es jetzt, dieses neue Leben anzuschauen und zu leben. Es einfach zu tun. Helge Stadelmann, er fasst es sehr schön zusammen. Er schreibt, der neue Mensch lebt aus, was Gott ermöglicht hat. So intensiv Paulus sich immer wieder dagegen wehrt, dass der Mensch durch gute Werke gerettet wird, so intensiv betont er die Auswirkung der Errettung in einem veränderten Leben mit entsprechenden Werken. Der neue Mensch lebt aus, was Gott ermöglicht hat. Die Entschuldigung, ich kann nicht anders, die zählt bei Gott nicht mehr. wir können anders leben. Und die Resignation, dass wir sagen, ich bin halt so, die zählt bei Gott nicht mehr. Wir sind durch Jesus anders geworden. Und deswegen können wir jetzt Gottes Wesen in unserem Leben und durch unser Leben sichtbar machen. Und ich komme wieder zum Anfang meiner Predigt zurück. Stellt euch das mal vor. Euer Sitznachbar schaut zu, wie ihr bei der Kollekte in eurem Geldbeutel kramt und er sieht eure Großzügigkeit. Und dann sagt er, ganz wie sein Vater im Himmel. Oder eure Kinder, sie erleben, wie ihr geduldig mit ihnen seid und ihnen alles noch einmal erklärt und sie sagen, hey, ganz wie mein Papa im Himmel. Oder ihr werdet beobachtet, wie ihr Auto fahrt. Ganz wie mein Vater im Himmel. Oder wie du mit deinen alten Eltern redest. Wie du anderen zuhörst, worüber du dich freust. Wie du gegen Ungerechtigkeit eintrittst. Wie du ohne Scheu die Wahrheit sagst. Wäre das nicht toll? Wenn andere uns anschauen und wenn sie sagen, hey, das ist doch ganz wie der Vater im Himmel. Nein, wir kommen nicht nur zum Glauben, um einmal in den Himmel zu kommen. Gott gibt uns auch Glauben, dass wir in seinem Sinn auf dieser Erde leben. Er will dich nicht nur erlösen von den Folgen der Sünde und ewiges Leben geben, er will dich auch erlösen zu einem vorbildlichen, heiligen und gottgefälligen Leben, bei dem die anderen staunen und sagen, boah, das ist so gut, das will ich auch. Wie kann das wahr werden? Das klingt ja jetzt alles ganz nett. Aber was kann da in meinem Leben passieren? Wie kann ich das wirklich umsetzen? Drei Dinge möchte ich dir heute noch mitgeben. Das erste, du musst Gottes Wesen einfach kennenlernen. Lerne es immer besser kennen, damit du weißt, wie du auch werden sollst. Lies dazu die Bibel mal mit dieser Frage, Gott, wie bist du? Lies die Geschichten der Bibel mit dieser Frage, Gott, wie bist du? Wie zeigst du dich hier? Was kann ich über dich lernen? Wie kann ich es dir nachmachen? Gottes Wesen immer mehr kennenlernen, ihn anschauen. Das zweite als Tipp, such dir einen Freund, der mit dir Jesus ähnlicher werden will. Also der mit dir Jesus ähnlicher werden will. Wir finden ja schnell Freunde, die uns dazu helfen, irgendwas anderem ähnlicher zu werden. Ein Freund, der sagt, du, wir miteinander, wir lernen es, Jesus ähnlicher zu werden. Und dann sprecht darüber, wo es euch gelungen ist und wo es euch auch nicht gelungen ist. Macht vielleicht eine Vereinbarung miteinander, was ihr leben wollt und wie ihr es umsetzen wollt. Sprecht darüber, wo ihr in der Gefahr steht, euch wieder in die Art dieser Welt zu verlieben und in dem, was diese Welt uns vorgibt als Maßstäbe. Einen Freund suchen. Und das Dritte, bekenne deine Sünden. Der Teufel kommt in unser neues Leben immer wieder hinein und will durch unsere Sünde, die wir ja immer noch tun, uns beherrschen. Er hält uns das vor und er wiederholt es uns ständig und sagt, hey, guck doch mal an, wie schlecht du bist. Schau dir mal dein Leben an. Was? Und du willst Jesus nachfolgen? Er will uns dauernd ein schlechtes Gewissen machen. Er will uns dauernd an das binden, was in unserem Leben nicht gelingt. Und er will uns kleingläubig machen und will uns weismachen, es kann sich sowieso nichts verändern. Deswegen bekenne deine Sünde, leg sie vor Jesus offen und sag, so ist es, ich hab's wieder nicht geschafft. Aber ich will da nicht hängen bleiben, vergib mir. Und das Schöne ist, wenn wir Gott unsere Sünde bekennen, wird er vergeben. Jedes Mal neu. Und jedes Mal, wenn wir wiederkommen, sagt er, hey, ist doch das erste Mal. Das andere war vergeben, das war vergessen. Und der Teufel kann uns nicht mehr in unserem Gewissen binden und kann uns klein machen und sagen, du, bei dir wird sowieso nichts. Bekenne deine Schuld und lass sie vergeben Und dann startet Jesus mit dir neu. Das schafft einen Freiraum zum Anderswerden. Das sind jetzt drei von vielen anderen möglichen geistlichen Übungen, die uns helfen, das neue Leben umzusetzen und wahr werden zu lassen. Sie üben das neue Leben ein, das Gott uns durch den Glauben gegeben hat. Stell dir vor, Gott wäre noch besser in deinem Leben zu erkennen. Das würde die ganze Welt verändern. Ich wünsche mir, dass andere mich anschauen und sagen, boah, ganz wie der Vater im Himmel. Und ich wünsche mir auch, dass andere dich anschauen und dann sagen, du, das ist ja ganz wie der Vater im Himmel. Und ich wünsche mir, dass andere unsere Gemeinschaft anschauen und sagen, das ist ganz wie beim Vater im Himmel. Da will ich auch dazugehören. Du siehst Gott ähnlich. Wir sehen Gott ähnlich. Immer mehr. Amen.